Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Sie hören heute ein Gespräch mit einer deutschen Soldatin muslimischen Glaubens, nämlich mit Nariman Hammuti Reinke. Wir haben das Gespräch im vergangenen Jahr geführt, heute senden wir die Wiederholung. Zunächst wollte ich von meinem Gast wissen, wie sie angesprochen wird. Ist sie Offizier der deutschen Marine oder Offizierin? Wie rede ich sie an?
Frau Leutnant, die Bundeswehr gendert halt nicht die Dienstgrade oder die Bezeichnung. Es ist dann Offizier reicht, aber aus Höflichkeit machen viele eine Offizierin draus.
Also wenn ich jetzt eine Kollegin, wie auch immer das jetzt hieße, bei Ihnen wäre, müsste ich sagen Frau Leutnant.
Genau. Oder wir kennen uns so gut, dass wir uns beim Vornamen ansprechen.
Deutschlandfunk Kultur, ein Gespräch mit der Bundeswehrsoldatin Nariman Hammuti Reinke. Sie ist inzwischen seit 15 Jahren bei der Truppe. Es muss ihr also gefallen. Aber was genau?
Für mich ist das Höchste, was man machen kann, mit ganz viel Stolz, eben auch seinem Land zu dienen. Die Kameradschaft, der Zusammenhalt, das Miteinanderarbeiten, das liebe ich an der Bundeswehr.
Was meinen Sie denn mit Kameradschaft?
Ja, Verlässlichkeiten. Wenn ich jetzt morgens zum Dienst komme, dann kommt ein neuer Soldat zu mir, wir kriegen dann irgendwie einen Auftrag und ja, dann machen wir das dann einfach zusammen. Und wenn es mir dann nicht gut geht oder wenn ich hinfalle, dann hilft er mir aufstehen oder hilft mir bei was anderem oder hört mir einfach zu. Genauso wie ich das bei ihm auch machen würde. Und das sind ja meistens immer fremde Menschen. Aber unter den Situationen, in denen wir arbeiten, braucht man dann nicht nur den Menschen, den Arbeitskollegen, sondern auch einen Freund. Und das ist für mich die Mischung, Kameradschaft und Arbeitskollege.
Sie sagten also Verlässlichkeit, Freund, also genau. Sie können sich darauf verlassen,
genau.
Auch wenn Sie den vielleicht gar nicht leiden können, könnte ja auch sein.
Wir sind da, um den Frieden und die Freiheit zu sichern und nicht um persönliche Befindlichkeiten auszufechten.
Das sind ja große Worte, aber spüren Sie das tatsächlich auch im Alltag, im Arbeitsalltag?
Ja, doch, also das spüre ich schon. Es gibt natürlich, gibt es immer einen Schnürschuh, ne? den gibt es immer.
Ein Schnürschuh?
Ja, das ist das andere Wort für das Wort, was ich jetzt nicht sage. Also die Bezeichnung.
Ach, was mit A anfängt und genau. Mit A aufhört, okay.
Genau. Und so einen Schnürschuh, den gibt es halt immer, aber wir sind da mehr und dann wird der auch schon noch in die richtige Spur gebracht, dass er dann das mit der Kameradschaft auch lernt.
Für Bundeswehrfremde, für mich, der fällt ja als erstes ein, der Satz, Befehl ist Befehl. Haben Sie damit keine Probleme?
Ja, für Bundeswehrfremde heißt das dann, dass man alles, was der Vorgesetzte sagt oder die Vorgesetzte sagt, dann auf jeden Fall machen soll. Aber so ist es nicht. Man darf keinen Befehl geben, der jetzt gegen die Menschenrechte verstößt. Der Befehl muss immer rechtmäßig sein und auch ausführbar sein. Und ich darf jetzt einem Soldaten oder einer Soldatin nicht irgendwas anordnen, einen Befehl geben, wo ich weiß, die kriegt das nicht hin. Da muss ich schon als Vorgesetzte das schauen, auch im Rahmen meiner Fürsorgepflicht, dass sie das auch meistern kann.
Trotzdem ist es ja so, dass heutzutage so etwas wie autoritäre Führung nicht mehr besonders gut angesehen ist. Also ich stelle mir jetzt eine beliebige Situation vor, wir haben ja eine Abteilungssitzung und mein Chef sagt, ab morgen machen wir das und das. Und dann ist es ganz sicher, dass mehrere Leute sagen würden, oh, wieso das denn? Und erklär doch mal, verstehe ich nicht und halte ich für Unsinn und so weiter. Und Befehl ist Befehl, würde ja heißen, er sagt, ab morgen machen wir das. Der Offizier sagt, keine Ahnung, rechts rum und sie machen das. Und da wird nicht erstmal diskutiert.
Ach doch, da bei uns wird auch diskutiert, das immer mal wieder. Besonders wenn sie als Frau gerade irgendwo neu sind, da wird auch immer mal ganz gerne diskutiert. Jeder probiert da mal irgendwie seine Grenzen auszureizen. Aber wenn sie unter lebensbedrohlichen Bedingungen unterwegs sind, und das sind wir ja oft in Mali, in Afghanistan, auf See, ist egal wie, da bleibt kein Raum für Diskussionen. Und deswegen wird dann halt einfach das gemacht, was der Vorgesetzte sagt in dem Moment. Aber auch so umgesetzt, dass es auch umsetzbar ist. Und darauf muss der Vorgesetzte auch in dem Moment achten.
Also man kann im Einsatz sein und ich weiß auch, bei der Bundeswehr kann man auch Krankenpfleger sein oder Ingenieurin. Aber wenn man jetzt Berufssoldat, Berufssoldatin ist wie Sie, was macht man dann eigentlich sonst den ganzen Tag?
Also wenn man jetzt nicht im Auslandseinsatz ist, Logistiker kümmern sich um die Logistik für die Einsätze dann, wenn sie ganz normal hier sind, kümmern sich darum, dass das Material immer vollständig da ist, was echt eine schwere Aufgabe bei der Bundeswehr ist. Menschen, die jetzt militärische Sicherheit machen, so wie ich, als Sicherheitsbeauftragte. Ich kümmere mich darum, dass der Marinefliegerstützpunkt in Nordholz von Außenwirkung sicher ist, dass die Sicherheitsakten ordentlich geführt werden. Ich mache viel Büroarbeit. Sonst kümmern wir uns auch darum, dass unsere körperliche Fitness auch erhalten bleibt, dass die individuellen Grundfertigkeiten, die wir haben müssen, wie Schießen, wie Schwimmen, wie marschieren, also wir müssen auch so Leistungsmärsche ablegen, dass das auch noch alles auf Stand bleibt. Wir sind ja immer irgendwie in Vorbereitung oder in der Nachbereitung und wieder Vorbereitung fürs Nächste.
Sie haben ja zweimal an Einsätzen teilgenommen in Afghanistan, 2008 einmal und 2011. Freiwillig haben Sie sich dafür gemeldet. Warum?
Man wird dann irgendwann dazu aufgefordert und dann macht man das dann auch. Und ich wollte mir den Zeitraum lieber aussuchen. Ich bin halt im Sommer sehr gerne zu Hause. Ich finde es im Sommer wunderschön, so wie jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fliegst du im Winter, ist eh alles grau zu Hause. Und wenn du zurückkommst, hast du eh schon Hitze drin, weil Afghanistan ist halt immer heiß. Und bringst noch ein bisschen Sonnenschein mit nach Hause.
Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht über Ihre Erfahrungen mit der Bundeswehr, das heißt Ich diene Deutschland, und darin erzählen Sie, dass Sie vor Ihrem ersten Einsatz für Ihren Vorgesetzten eine, ich nenne es mal, Bedienungsanleitung geschrieben haben für den Fall Ihres Todes. Warum fanden Sie das notwendig?
Es gibt halt bei der Bundeswehr Seelsorge im christlichen Bereich, also evangelische und katholische Militärseelsorge, aber islamische gibt es nicht. Soll irgendwann mal jetzt kommen, aber es gibt die nicht. Man ist die ganze Zeit mit dieser Einsatzvorbereitung beschäftigt, dass dann irgendwann dann kommt, ach Mist, ich könnte ja auch gar nicht wieder zurückkommen. Ja, dann wollte ich erstens meinen Chef davor schützen, irgendwas falsch zu machen, und zweitens meine Familie davor schützen, dass mein Chef alles falsch macht.
Was stand denn da drin in dieser Anleitung?
Ich hatte mein eigenes Leichentuch dabei. Ich habe eine Telefonliste gemacht, mit den Menschen gesprochen vorher, bevor ich geflogen bin, aus der islamischen Gemeinde in dem Stadtteil, wo mein Vater immer zum Freitagsgebet geht. Und habe sie dann darum gebeten, dass man so eine Telefonkette dann macht, dass die Begleitung und der seelische Beistand für meine Eltern und für meine Familie dann auch gemacht wird. Dass sie genau wussten, dass ich auch ein Leichentuch im Einsatz mit dabei habe. Das habe ich dann auch für meinen Chef, den ich in Afghanistan hatte, dann auch so geschrieben und in dem Umschlag so mitgegeben, dass er dann genau weiß, wo hat sie das, wie muss die Leiche jetzt gewaschen werden. Das sind alles so Dinge, darum kümmert man sich selten selbst. Ich habe es gemacht, weil der Schmerz, den man erleidet, wenn jemand stirbt, der ist ja schon unermesslich. Und das wollte ich nicht noch schlimmer für meine Eltern machen, dass sie dann denken, jetzt ist auch noch das, haben sie alle falsch gemacht. Und meine Tochter ist für dieses Land, für das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes in den Einsatz gegangen. Und jetzt behandeln sie ihren Leichnam noch nicht mal richtig. Dann wollte ich ein bisschen Schmerzlinderung betreiben.
Damals, als Sie 2008 ankamen in dem Lager Kunduz, wurden Sie, ich glaube, 2 oder 3 Tage nach Ihrer Ankunft gleich beschossen. Ich glaube, das war das erste Mal für Sie als Bundeswehrsoldatin, dass es tatsächlich wirklich ernst wurde, nicht mehr nur Übung. Wie haben Sie damals reagiert? Wissen Sie das noch?
Ja, das ist immer noch präsent. Sie haben 2 Möglichkeiten. Also es gibt dann wirklich nur schwarz oder weiß. Ich habe gemerkt, wie diese Welle von Panik hochgestiegen ist. Aber mich hat irgendetwas beruhigt in dem Moment. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen, als ob mir jemand die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, hier, bleib ruhig, kühlen Kopf bewahren, alles wird gut. Und dann habe ich genauso reagiert, wie man uns das bei der Einweisung dann auch gezeigt hat. Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, das hört sich auch ein bisschen makaber an, wenn man unter Beschuss steht. Die Menschen, die sich vorher über mich lustig gemacht haben, weil ich gebetet habe, als wir im Flugzeug waren, auf dem Weg dorthin waren, das war so ein Riesenschrank, der ist dann ins Zelt gesprungen und hat sich unter einem Feldbett versteckt. Und trotzdem haben wir zusammengehalten, haben ihn da rausgeholt und sind dann in den Schutzbau gelaufen. Es ist halt schon ziemlich.
Also der Soldat, der über Sie gespottet hat, weil Sie gebetet haben.
Genau.
Weil Sie damit ja auch gezeigt haben, dass Sie doch Angst haben.
Genau.
Der war dann der Ängstlichste.
Der war der Ängstlichste, und als wir dann im Schutzbau saßen, hat er auch gebetet.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, Frau Hamuti-Reinke, dass Sie stolz sind, in der Bundeswehr zu sein, dass Sie die Freiheit und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verteidigen. Haben Sie das wirklich gedacht, als Sie 2008 nach Afghanistan gefahren sind? Der berühmte Spruch von dem inzwischen verstorbenen Verteidigungsminister Struck, die Freiheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt.
Ganz ehrlich, das habe ich damals nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, das gehört zu meinem Aufgabengebiet, das mache ich jetzt. erst als ich dort war, habe ich dann verstanden, warum er das gesagt hat. Die Bedrohung, die wir eben auch innerhalb von Deutschland haben, und Paris ist nicht weit weg, die ist da und die kommt auch aus Afghanistan. Terrorismus ist nicht so weit weg. Und das, was wir dort geleistet haben, in einem kriegsgebeutelten Land, wo man ständig immer Diskussionen führen muss, warum ist die Bundeswehr denn dort? Was machen die denn dort? Die machen doch gar nichts und so weiter. Das ist erstmal respektlos gegenüber all meinen Kameraden, die ihr Leben dort gelassen haben, gegen all meinen Kameraden, die ständig in den Einsätzen sind. Und zweitens ist das ganz, ganz schlimmes Unwissen, wie vielen Menschen wir dort helfen konnten oder wie vielen Frauen wir helfen konnten, dass sie sich frei bewegen können, wie viele Möglichkeiten es jetzt gibt, die Sicherheitskräfte, die dort ausgebildet werden, die gäbe es nicht, wenn es dieses Mandat nicht gäbe.
Unser Gast Nariman Hammoudi-Reinke wurde 1979 in Hannover-Linden geboren und zwar als Kind marokkanischer Eltern. Was war denn das für ein Elternhaus, Frau Hammoudi-Reinke? Ging es da militärisch zu?
Nein, sehr laut. Ich habe ja noch 5 Geschwister. Bei uns war immer was los. Es war immer laut. Wir haben die ganz normalen Sachen gemacht, die man eben unter Geschwistern auch macht. Uns gestritten, uns angeschrien. Dann verzweifelte Mutter, die dann dahinter rennt und auch nochmal schreit und sagt, Ruhe jetzt. Also militärisch war so gar nicht. Also mit dem Schreien und Ruhe jetzt, aber nee. Also sehr laut und bei uns war immer was los, immer sehr bunt.
Hannover-Linden ist, glaube ich, nicht gerade das Villenviertel, ne?
Nein, es wird jetzt langsam zum Hipsterviertel, jetzt gerade, aber damals nicht. Das war ein Gastarbeiterviertel, wo viele Gastarbeiter gewohnt haben.
Ihre Eltern waren keine Ausnahme als Marokkaner.
Wir waren einer der wenigen marokkanischen Familien, die dort gelebt haben. Damals war es ein bisschen anders, da wurde man ein bisschen zugewiesen, wie nach Firma und welches Herkunftsland. Dann hat man dort gewohnt. Wir sind so zwischendrin, weil man uns nicht einordnen konnte. Türkisch sind die nicht, doch dunkelhaarig. Also diese Rassentrennung, die dann gemacht wurde, anders kann ich es leider jetzt nicht betiteln, hat bei uns dann nicht so zugetroffen. Also bin ich mittendrin aufgewachsen zwischen Italienern, Spaniern, ganz viele türkische Freundinnen. Dann gab es noch afghanische Familien oder auch iranische Familien. Mit denen bin ich dann aufgewachsen. Ich habe ganz wenig deutsche Freundinnen.
Und in der Zeit haben Sie wahnsinnig viele Sprachen gelernt.
Ja, ja. Wenn Sie da so in so einem Viertel aufwachsen, wo ich aufgewachsen bin, dann sprechen alle Türkisch oder alle Spanisch oder alle Italienisch. Und dann habe ich mich dann irgendwie mit meinen türkischen Freundinnen irgendwie hingesetzt und mit meinen iranischen und afghanischen Freundinnen und habe dann gedacht, es sind ja viele Ähnlichkeiten in der Sprache und wir haben uns das gegenseitig beigebracht.
Und warum haben Sie nicht Deutsch miteinander gesprochen?
Weil die Familien nicht Deutsch gesprochen haben. Deswegen, aber unter uns Kindern, wir haben auch Deutsch miteinander gesprochen. Das war ganz normal. Nur es war dann, wenn ich jetzt bei meiner türkischen Freundin gewesen bin, hat die ganze Familie jetzt Türkisch gesprochen und ja, dann hat sie mir das dann erklärt, was das und das heißt. Und dann war das andersrum, dann wenn sie bei uns war. Meine Eltern haben auf Deutsch sehr viel Wert gelegt. Mein Vater hat nur Deutsch mit uns gesprochen, damit wir auch keine Schwierigkeiten in der Sprache haben. Aber trotzdem war es dann so, dass meine Freundin dann gesagt haben, Gurke heißt bei uns auch genauso wie bei euch. Gurke eben. Und dann haben wir uns das gegenseitig beigebracht.
Warum sind Ihre Eltern denn überhaupt aus Marokko nach Deutschland gegangen?
Marokko war französisch Protektorat. Mein Vater hat schon vorher sehr früh in Europa gelebt, ist dann wieder zurück nach Marokko gegangen und wurde dann eingeladen zum Arbeiten hier in Deutschland.
Wie sind Sie aus dieser Familie kommt, die, glaube ich, nicht so viele Beziehungen zur Bundeswehr hatte wahrscheinlich? Wie sind Sie denn dann als junge Frau überhaupt auf die Idee gekommen, zur Bundeswehr zu gehen?
Die Idee hatte ich von meinem Vater. Mein Vater, wie gesagt, hat unter dem französischen Protektorat sehr gelitten, wollte sich bei den Freiheitskämpfern engagieren, hat in der Nähe von Paris in einem Waldstück nachts dort immer Ausbildungen gemacht. Ja, als er dann fertig war, war zum Glück auch Marokko schon befreit. Er hat ziemlich viel gesehen, viel erlebt, was er dann immer wieder erzählt hat und hat dann irgendwann gesagt, so, ja, dass er möchte, dass meine Brüder was ganz Tolles bei der Bundeswehr werden, Pilot oder General, ein Stern unbedingt, weil sie dann für ihr Land, wofür sie dann einstehen und das ist Deutschland, dann auf jeden Fall was leisten sollen. Ich habe dann aus Scherz dann irgendwann gesagt, Papa, ich mache das und dann habe ich es wirklich gemacht und ja, jetzt mache ich das bis ich in Pension gehe.
Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen? War das, weil Sie mit Ihren Brüdern, weil Sie sich ungerecht behandelt fühlten als Mädchen? Oder?
Nein, die Indikation, das war dann immer so, weil meine Familie so promilitärisch gewesen ist, was auch untypisch ist, in Hannover-Linden, jetzt Hipster-Viertel. Das war dann, ich habe mir im Kino, das hört sich jetzt ein bisschen Mitte 2001, dann mit meiner WG einen Kinomarathon-Tag angetan. Wir haben halt einen Film nach einem anderen geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Filme wir gesehen haben, außer einen, an den kann ich mich erinnern. Und der hat mich dann dazu gebracht, ich gehe jetzt auch zur Bundeswehr. Es war Pearl Harbor, ganz viel Marine, Marinefliegerei, Ehre, Kameradschaft, Zusammenhalt, für etwas einstehen. Und das fand ich so klasse, dass ich gesagt habe, ich gehe zur Bundeswehr.
Ist ja ein Film, der ja allein 3 Stunden dauert.
Ja.
Und ich glaube, selten hat ein Film so viele schlechte Kritiken bekommen.
Ja. Er ist halt ziemlich nationalistisch, das kann ich schon verstehen, aber es ist halt ein amerikanischer Film und die vermitteln dieses Ehrgefühl, für sein Land einzustehen, sehr gut.
Ah, und das hat sie gepackt.
Das hat mich gepackt. Ich habe das dann verstanden, warum mein Vater das unbedingt für meine Brüder wollte. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Es hat aber noch ganz lange gedauert, bis ich die Idee wirklich umgesetzt habe. Dann.
Sie sind dann nicht einfach in die nächste Kaserne gelaufen und haben gesagt, hier bin ich?
Nein. Ich habe mir dann irgendwann einen Termin geben lassen beim Wehrdienstberater, bin aber dann doch nicht hingegangen. Denn ich hatte dann noch einen Job, tändelte mit ganz vielen nutzlosen Dingen rum. Für mich war halt immer wichtig, ich musste Maniküre, ich habe damals noch künstliche Fingernägel getragen und immer Absätze, obwohl ich so groß bin, trotzdem und immer überlegt, was ziehst du morgen an, welche Kombination geht, welche hattest du noch nicht, wie kriegst du jetzt nochmal nebenbei noch ein bisschen Geld, damit du dir die neuesten Schuhe kaufen kannst. Das war für mich viel wichtiger, als zur Bundeswehr zu gehen, aber irgendwann kam das dann.
Das Problem haben Sie ja jetzt nicht mehr, denn ich kann verraten, Sie sitzen mir in Ihrer Uniform gegenüber. Und da gibt es wahrscheinlich nichts auszusuchen. Ne?
Nö, aber ey, die Marineuniform ist die schönste Uniform, die man tragen kann.
Das kann ich bestätigen. Also ob es schönste ist, kann ich nicht bestätigen, aber auf jeden Fall sehr schick, dunkelblau mit Gold und dem Stern, dem Offizierstern auf dem Ärmel, wie ich vorhin gelernt habe. Sie haben sich dann gleich für 12 Jahre verpflichtet. Das war dann ja doch ein ziemlicher Schritt für ein Mädchen, was sich gerade noch für künstliche Fingernägel und Pumps interessiert hat.
Ja, das war auch so eine Überraschung. Ich habe in dem Einstellungstest so eine Eignung bekommen, dass ich Feldwebel werden sollte, konnte, durfte, glaube ich, die richtige Reihenfolge.
Und das ist was Besonderes, Feldwebel, frage ich jetzt mal für mich und unser nicht militärisches Publikum.
Ja, das ist dann was Besonderes. Man kann sagen, das ist im mittleren Dienst, so kann man das vergleichen, im mittleren Dienst eine herausragende Funktion. Wir haben die Unteroffiziere mit und ohne Portopee und der Feldwebel ist der Unteroffizier mit Portopee und er kann dann zum Truppführer dann auch werden, was ich dann auch irgendwann mal geworden bin.
Mittlerer Dienst, weil ohne Hochschulstudium oder?
Ja, genau. Wenn man das jetzt mit dem Zivilen vergleicht, mit einer Meisterebene, man sagt, der Feldwebel ist der Meister seines Faches und das bin ich dann geworden. Ich habe mich dann nur irgendwann umentschieden und habe gesagt, okay, wenn ich das jetzt berufsmäßig mache, möchte ich mehr Verantwortung, breiter gefächertes Aufgabengebiet haben und habe mich für die Offizierlaufbahn dann beworben.
Also Pearl Harbor gesehen, Aufnahmeprüfung bestanden, für 12 Jahre verpflichtet. Sie schreiben aber in Ihrem Buch, dass zwischen dieser bestandenen Prüfung und Ihrem tatsächlichen Dienstantritt 1 Jahr verging. Warum das?
Ja, das ist so ein Problem, was die Bundeswehr hat mit ihrer Nachwuchsgewinnung. Das ist eine normale Firma, wenn sie jemanden haben will, darf sich sowas gar nicht erlauben. Ich war aber sehr klar in meiner Entscheidung. Ich wollte da rein. Ich wollte Soldatin sein. Und deswegen habe ich mich nicht beirren lassen. Andere entscheiden sich innerhalb dieses Jahres dann noch anders. Es war wieder schon eine neue Personalreform, die dann stattgefunden hat, die dann umgesetzt werden sollte. Deswegen hat man die Bewerber, die man dann hatte, für bestimmte Dienstposten dann erstmal auf die lange Bank gesetzt.
Heute sprechen wir über die Bundeswehr mit einer Offizierin der Bundeswehr, mit Nariman Hamuti Reinke, die sich ziemlich aufregen kann, wenn was schiefläuft bei der Truppe und das kommt ja durchaus vor. Wir haben gerade was gehört, dieses eine Jahr zwischen bestandener Aufnahmeprüfung und Dienstantritt. Und Sie haben vorhin mal so nebenher die Ausrüstung erwähnt. Und ich glaube, da auch als aufmerksamer Mediennutzer gewinnt man irgendwann den Eindruck, entweder gibt es von allem zu wenig, also Panzer, Kampfjets, Hubschrauber oder die sind komplett veraltet. Oder es gibt sie tatsächlich auch in neu. Wahnsinnig teuer, aber dann funktionieren sie auch nicht.
Mit dem Neuen ist halt, liegt daran, dass das Beschaffungsmanagement total überarbeitet werden muss. alt, kaputt, gibt nicht. Ja, wir waren halt jahrelang das Sparschwein der Nation. Wenn es um den Verteidigungshaushalt geht, wird im Parlament dann immer debattiert, Aufrüstungsspirale, das brauchen die nicht, die sollen dies nicht, die sollen jenes nicht. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil wir eine Parlamentsarmee sind. Die Auslandseinsätze, die wir machen, sind vom Parlament beschlossen. Man kann gegen alles sein, man kann sich gegen alles einsetzen, aber wenn man uns dann in die Einsätze schickt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es bei uns um Menschenleben geht, auch um das Leben der eigenen Soldaten, der eigenen Parlamentsarmee. Und wenn man dann noch minderwertige Ausrüstung zur Verfügung stellt, ich weiß nicht, wie man als Parlamentarier gut schlafen kann, wenn ein Kamerad ums Leben kommt, weil der Panzer nicht richtig geschützt ist oder weil die Ausrüstung nicht richtig gepasst hat.
Also da kippt es sozusagen. Das ist der Punkt, wo das nicht mehr nur ärgerlich ist, sondern wo es dann wirklich gefährlich wird.
Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, uns mit so einer schlechten Ausrüstung loszuschicken. Allein die Schutzwesten 2008 waren so blöd geschnitten. Sie hatten da so Standardgrößen und davon auch eine bestimmte Anzahl. Meine war mir einen Tick zu groß, auch zu lang war sie, dass sie mir dann über die Hüfte ging eben. Und versuchen sie damit mal zu laufen. Nur die Weste wiegt 20 Kilo. Sie haben ja noch eine komplett andere Uniform drunter, tragen noch eine Waffe, einen Helm auf dem Kopf. Versuchen sie mal mit was zu laufen, was ihnen die ganze Zeit ihre Bewegungsfreiheit nimmt.
Das klingt jetzt schon durch, wie auch das sich wie ein Motiv durch ihr ganzes Buch zieht, Frau Hamuti-Reinke. Die Öffentlichkeit mag uns nicht. Das scheint sie eigentlich noch mehr zu wurmen als die schlechte Ausrüstung.
Ich verstehe nicht, wieso man das Klischee des deutschen Soldaten, der 1,85 Meter groß ist, kurzgeschorene blonde Haare hat und eine rechtsradikale Gesinnung hat, immer noch im Jahr 2019 aufrechterhalten müssen.
Wie reagieren die Leute denn, wenn sie sie sehen? Also entweder wie jetzt in Uniform oder wenn sie auf einer Party sagen, ich bin Soldatin. Also ich glaube 1,85 sind sie nicht, aber vielleicht doch 1,80 oder?
Ja, knapp 1,80, ja.
Lange schwarze Haare, große schwarze Augen, sehr sportlich. Und sie sagen, ich bin Offizier der Marine.
Wie? Ach was? Echt? So richtig? Als ob man nur Halbsoldatin sein könnte? Und warum das denn? Und das auch noch bei der Bundeswehr? Und dann, sind sie denn überhaupt richtige Deutsche? Sie sehen doch nicht so aus. Und da kommt's wieder. Erstmal sind unsere Nationalfarben schwarz-rot-gold und nicht blond-bläugig und weiß. Zweitens, ja, ich bin Deutsch. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin Soldatin der Bundeswehr, Offizier der Marine. Warum muss man mir mein Deutschsein dann noch absprechen? Sogar wenn ich in Uniform vor jemandem stehe, reden die mit mir, als ob ich eine minderbemittelte Ausländerin wäre, die sich nur duckt. Wirklich, wir sind im Jahr 2019 in einer gleichberechtigten Gesellschaft oder weitestgehend gleichberechtigten Gesellschaft, wo Frauen auch gut in der Lage sind, auch Berufe auszuüben wie die eines Offiziers. Ja, auch die Frauen haben irgendwie jetzt Migrationsgeschichte oder Migrationsuntergrund, wie ich das gerne sage. Warum nicht? Warum sollte man sich nicht als Deutsch fühlen? Das ist meine Identität, die sollte man mir nicht streitig machen.
Ich würde gerne noch mal einen Moment jetzt bei der Ablehnung der Bundeswehr bleiben. Also es gibt ja diese große Werbekampagne, haben alle Leute schon gesehen, ne? Dieses Mach, was wirklich zählt.
Ja.
Und es gibt ja ein Plakatmotiv darunter, das lautet, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst.
Ja.
Also diese Freiheit haben wir Bürger doch.
Ja, seien Sie ruhig alle gegen uns, aber seien Sie darüber froh, dass es uns gibt, weil wir das für Sie auch ermöglichen. Gegen uns zu sein. Das meint dieser Mensch, der diesen Spruch gemacht hat. Ich glaube, Einigkeit und Recht und Freiheit, was wir vertreten in unserer Nationalhymne, das ist den Menschen gar nicht so wirklich bewusst, was wir hier an Freiheiten und welche Wohlstandsgesellschaft wir hier haben. Wenn man sich mal in den Sudan oder nach Syrien versetzt, und das sollte man sich öfter mal vor Augen führen, da sieht das Ganze ganz anders aus. Menschenrechte, wie wir die haben, unser Grundgesetz, worauf wir stolz sein können, sind nicht normal. Das ist nicht die Regel, das entspricht nicht dem Bild, was überall in der Welt vertreten wird. Und das schützen wir. Wir schützen Einigkeit und Recht und Freiheit, wir schützen das Grundgesetz. Die Würde eines Menschen ist unantastbar. Ich bitte Sie, dann kann man aber auch die Würde eines Soldaten irgendwie mal ein bisschen unterstützen. Ich finde, das ist auch eine schlimme Unterstellung, Mörder, saufende, Parole gröhlende Nazis, weil das ist ja auch immer so eine Reaktion, die ich dann habe auf einer Party, wenn ich jemandem erzähle, ich bin bei der Bundeswehr, wie kommst du denn da mit den ganzen Nazis zurecht? Sind wir nicht. Wir sind stolze Soldaten, die ihrem Land dienen, Es gibt immer mal wieder Ausreißer, aber die gibt es in jedem anderen Unternehmen auch.
Ich verstehe ja Ihren Ärger, also den verstehe ich sehr gut. Also muss ja sagen, ich arbeite in einer Branche, die jetzt gerade auch nicht den besten Ruf zurzeit hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an so Worte wie Lügenpresse und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle trotzdem ist, zum einen, kann man Anerkennung wirklich einfordern, wie Sie das tun? Gut, persönliche Angriffe geschenkt, keine Frage. Aber man kann ja sagen, okay, Sie denken jetzt, Sie verteidigen das Grundgesetz. Ich bin aber der Meinung, als Pazifistin zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal die Rolle ein, ich bin gegen jedwedes Militär. Ich bin eine Anhängerin Mahatma Gandhis. Das Recht habe ich doch.
Natürlich haben Sie das Recht, das können Sie ja auch sein. Das ist doch auch gut so, dass Sie es sein können. Das schützen wir ja auch mit, dass Sie das sein können. Sie können auch gegen das Militär sein, aber dann fangen Sie bitte nicht an, irgendeinen Kameraden oder Kameraden oder mich zu beschimpfen mit dem Wort Mörder. Das ist eine Beschimpfung, das ist eine Unterstellung, die wirklich nicht, wie fühlen Sie sich dabei, wenn ich zu ihm sage, Lügenpresse oder Rufmörder? Das ist doch auch genau dasselbe. Das ist, betrifft einen eben. Und wenn man wirklich in Deutschland seinen Soldaten den Respekt nicht zollen möchte, seinen Sicherheitskräften, auch wie den Polizeien oder auch den Rettungskräften den Respekt nicht zollen möchte. Vielleicht hilft es ja auch, wenn man mal darüber nachdenkt, dass die Polizei oder der Rettungsdienst oder auch unsere Soldaten auch an Neujahr oder an Feiertagen Menschenleben retten. Das tun sie. Die sind in Missionen wie auch in der Seenotrettung, sehen dort Elend, sehen dort Menschen, die geflüchtet sind von zu Hause, und die schwimmen tot im Mittelmeer. Polizisten oder Feuerwehrleute, die Mitternacht an Silvester ausrücken und arbeiten und für die Sicherheit da sind. Wieso kann man dann nicht zu einem Feuerwehrmann sagen, nachdem man einen Brand gelöscht hat, vielen Dank für Ihren Dienst? Mehr wollen wir doch gar nicht. Dass man ein bisschen Respekt zollt und nicht sagt, das ist doch deren Job. Die können sich ihren Dienst auch manchmal nicht aussuchen. Die möchten auch Silvester frei haben, geht aber nicht. Irgendjemand muss diese Arbeit machen. Und wenn sie nicht gemacht wird, kann man zwar die Einstellung von Mahatma Gandhi haben, leider haben sie aber andere nicht. Die Demokratie, die wir haben, lohnt es sich, geschützt zu werden. Und wenn es nötig ist, dann mache ich das auch mit der Waffe.
Nariman Hamuti-Reinke, deutsche Soldatin muslimischen Glaubens. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Deutscher Soldat. Das wird geschrieben, Deutscher Punkt, Soldat, Punkt. Ich finde, das wirkt ziemlich martialisch. Was verbirgt sich dahinter?
Der Verein ist während der Sarrazin-Debatte gegründet worden. Thilo Sarrazin hat ja immer gesagt, Migranten türkischer Herkunft oder arabischer Herkunft haben einen Gendefekt und können sich nicht integrieren. Wir zeigen mit dem Soldaten, der Migrationsgeschichte hat, ein provokantes Beispiel für gelungene Integration. Es gibt nichts Höheres, als unserem Land zu dienen und zur Not auch sein Leben dafür zu geben.
Also im Verein Deutscher Soldat sind Soldaten mit Migrationshintergrund.
Mit und ohne. Wir sind ja für Gleichheit und wir sind ja alle deutsch. Das drückt der Punkt ja auch aus, deutscher Punkt. Und nicht immer die Frage, woher kommen Sie denn, wenn man mich dann sieht oder mich kennenlernt und ich sage, ich komme aus Hannover. Ja, okay, ich meine ja, und richtig? Aus Gerden, das ist bei Hannover, in der Region Hannover. Naja, so meinte ich das nicht, so wirklich und so. Erstens ist die Frage ziemlich übergriffig, weil das betrifft irgendwie meine Familiengeschichte. Und ich weiß nicht, ob man jedem seine Familiengeschichte erzählen möchte, den man gerade mal irgendwie Smalltalk betreibt. Und zweitens, warum kann man das nicht einfach akzeptieren, dass ich Deutsche bin?
Sie haben ja jetzt ein paar Beispiele erzählt, welchen Rassismus Sie im Alltag erlebt haben. Frau Hamuti-Reinke, wie ist denn bei der Bundeswehr?
Ja, das ist immer lustig, weil die meisten Menschen denken immer, dass ich mehr Rassismus innerhalb der Truppe habe. Bei diesem ganzen Islamhass, der jetzt gerade herrscht, den habe ich innerhalb der Truppe nicht. Das wird neugierig gefragt. Oft, also während Ramadan, jetzt im vergangenen Ramadan, hat mich dann unser Personalbootsmann mich dann auch gefragt, wie das denn ist mit Sport während Ramadan, weil wir einen Soldaten noch bei uns in der Einheit hatten, der dann gefragt hat, ob er beim Laufen am nächsten Tag unbedingt mit dabei sein muss, ob er vielleicht eine Ausnahme machen könnte, weil es gerade Ramadan ist. Und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Und das Lustige war, und da bin ich dem Oberbootsmann auch so dankbar, dass ich dann überlegt, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und mache das jetzt auch mal mit. Hat sich ein bisschen informiert und hat dann gesagt, okay, wenn der Soldat an dem Tag jetzt Ramadan fastet und ich von ihm erwarte, dass er jetzt mit mir läuft, dann faste ich den Tag auch mit. Und dann hat er durchgezogen. Ist am nächsten Morgen zum Dienst gekommen, hat nichts getrunken, nicht gegessen, hat dann gesagt, okay, antreten, hat dann zu dem Obermaten dann gesagt, ich mache das heute mit und dann gucken wir mal, ob wir die Leistung auch machen können, weil er es nicht nachempfinden konnte und ist mit ihm laufen gegangen. Versuchen Sie das mal draußen zu machen. Also er war total begeistert. Er hat dann auch gesagt, er würde es niemals wieder anzweifeln, weil er nicht den ganzen Tag durchgehalten hat, ohne was zu trinken und was zu essen. Und war total begeistert, dass das der Kamerad auch so durchgezogen hat mit mir zusammen. Und hat dann danach nie wieder was gefragt.
Okay, ein positives Beispiel.
Ein positives Beispiel.
Negative haben Sie vorhin selbst genannt. Es gibt nach wie vor keinen muslimischen Seelsorger
genau. Für
die Soldaten. Das viele Schweinefleisch.
Ja.
Aber da hat offenbar ein Lernprozess eingesetzt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also es ist halt immer noch so. Ne? Ich kann mich an Übungen erinnern, wenn wir im Gefechtsdienst waren, dann das Essen wird in Thermen rausgebracht. Und auf einer Therme war dann immer groß mit einem gelben Aufkleber drauf. Dann stand dann groß Moslem drauf. Ne? Dann, Vorteil war, dass ich vom Weiten mein Essen schon gesehen habe. Ja, das ist halt nicht so nett. Jetzt gibt es aber einen Lerneffekt, dass das Verteidigungsministerium jetzt eingesehen hat, am 2. April hat die Ministerin eine Pressemitteilung und einen Tagesbefehl ausgegeben, dass jetzt in diesem Jahr im September endlich für die jüdischen Kameraden mit dem Zentralrat der Juden ein Staatsvertrag abgeschlossen wird, wir jetzt Militärrabbis bekommen und dann noch gesucht wird, wie man das machen kann mit den islamischen Gemeinden, um dort einen Militärimam dann einzustellen.
Und die jüdischen Kameraden helfen Ihnen dann ja vielleicht auch, den Anteil des Schweinefleisches etwas dann zurückzudrängen?
Oh ja, das hoffe ich. Ne? Also ich habe öfter mal eine jüdische Kameradin, hatte ich früher in Verbund dann immer zusammen. Und dann haben wir beide immer uns angeguckt, so oh, schon wieder nichts zu essen.
Nahezu jedes große Unternehmen hat ja heute ein Diversity Management. Wie sieht es damit bei der Bundeswehr aus?
Es gibt das Stabselement für Chancen, Gerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion.
Stabselement klingt nach... Nicht so viel.
Die Bundeswehr ist seit 2013 Mitglied in der Charta der Vielfalt. Die machen schon ein bisschen was, wie jetzt auch die Konferenz Mission Critical mit ausgerichtet haben den ersten Tag. Aber es ist halt nur ein Stabselement. So ein Stabselement, wenn man sich das im Organigramm vorstellt, ist schnell da und aber auch schnell wieder verschwunden. Meiner Meinung nach sollte man eine Abteilung dafür einrichten.
Also Sie fordern mehr?
Ja.
Fordern Sie auch mehr Soldatinnen in der Bundeswehr?
Wir brauchen Multiplikatoren, wir brauchen weibliche Vorbilder, dass Frauen sich innerhalb der Streitkräfte wiederfinden und nicht nur im Sanitätsdienst.
Und wie ergeht es einer Soldatin? Wir sprachen vorhin über Rassismus, jetzt sind wir beim Sexismus. Sie haben vorhin gesagt, naja, kommt schon mal so ein Spruch und so.
Klar, die gibt es immer wieder, aber die kriegen Sie doch auch, wenn Sie hier im Funkhaus unterwegs sind, oder nicht?
Nö.
Nö, gar nicht? Na gut.
Nicht mehr.
Nicht mehr. Das ist jetzt mal die Relation. Also jetzt sind sie lang genug dabei, dass man so einen Spruch nicht mehr hört. Ne? Aber die gibt es überall. Und Spruch ist was anderes als Übergriffigkeit. Und Übergriffigkeiten werden verfolgt und auch bestraft. Und das ist auch gut so und auch richtig so. Weil solche Männer haben bei uns innerhalb der Streitkräfte nichts verloren und sind nicht geeignet dafür.
Wenn man Ihnen zuhört, Frau Hamuti-Reinke, dann denkt man, also die ideale Welt, die gibt es in der Bundeswehr. Da gibt es keinen Rassismus, keinen Sexismus, da gibt es nur Kameradschaft, Fairness, Verlässlichkeit.
Es überwiegt, die Kameradschaft überwiegt. Es gibt Rassismus, es gibt Sexismus, sonst hätten wir diese ganzen Skandale nicht. Die gibt es. Sie haben halt einen Vorteil, wenn das bei einem Soldaten aufgedeckt wird, dass er doppelt bestraft wird und das auch zu Recht.
Warum doppelt?
Weil der Staatsbürger in Uniform ist, damit erstmal uns komplett in Mitleidenschaft sieht. Dieses Schubladendenken herrscht ja wirklich sehr stark vor. Und das macht jeder, auch ich mache das und versuche dann immer die Schublade wieder zu schließen. Das ist jeden Tag eine neue Prüfung, der man tausendfach ausgesetzt ist. Und wir einfach eine andere Verantwortlichkeit haben. Wir haben uns verpflichtet für etwas. Und deswegen muss man sowas, wenn man dagegen verstößt, dann auch bestrafen.
Vor einem guten Jahr war die Bundeswehrsoldatin Nariman Hamuti-Reinke unser Gast. Viele Köpfe drehten sich hier bei uns nachher um, als sie in Uniform durch unser Funkhaus ging. Eine Frau, die durch die üblichen Raster fällt. Als engagierte Muslima ist sie den Linken willkommen, als engagierte Soldatin eher den Rechten. Zum Schluss unseres Gesprächs wollte ich von ihr wissen, wie sie mit dieser Zwischenposition zurechtkommt.
Ja, ich bin aber ein normaler Mensch, trotzdem noch. Ich bin eine normale deutsche Staatsbürgerin, trage eben eine Uniform.
Normaler Mensch in Uniform, Nariman Hamuti-Reinke. Und sie hat ein Buch geschrieben, Titel Ich diene Deutschland, erschienen bei Rowohlt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.